ARD.
Herzlich willkommen zu Gutenbergs Welt, dem Magazin für neue Bücher. Am Mikrofon begrüßt Sie Kersten Knipp.
Hallo, hier ist Nawalny. Ich lese die Nachrichten über mich, die aus Moskau kommen. Und ich bin äußerst überrascht, wie Putin wieder mit den Beinen aufstampft und verlangt, alles zu tun, damit ich nicht heimkehre. Für Putin bleibt nur noch, über dem Kreml ein riesiges Plakat aufhängen zu lassen. Alexei, bitte kehre keinesfalls heim.
Und er kehrte trotzdem nach Hause zurück. Der Regimekritiker Alexei Nawalny verstarb im Februar in einem russischen Straflager. Viele Beobachter machen für seinen Tod in letzter Instanz den russischen Präsidenten Wladimir Putin verantwortlich. Diese Woche wurde bekannt, dass dessen Regime auch einen Haftbefehl gegen Nawalnys Ehefrau Julia erlassen hat, die den Protest gegen Putin aus dem Ausland organisiert. Autoritäre Regime. Sie kennen keine Geduld, noch weniger dulden sie Kritik und Einspruch. Unter anderem der Fall Nawalny zeigt, wer sich ihnen entgegenstellt, und sei es nur mit dem Wort, muss schlimmste Konsequenzen fürchten. Doch nicht nur in Russland, auch anderswo drangsalierten und drangsalieren politische Despoten ihre Gegner. In Deutschland selbst entstand vor gut 90 Jahren mit dem Nationalsozialismus eines der mörderischsten Regime überhaupt. Totalitarismus heißt die heutige Sendung, in der wir vor allem auf gegenwärtige und vergangene Diktaturen schauen. Julian Hans schildert in Kinder der Gewalt den politischen, psychologischen und kulturellen Bankrott Russlands. Der Untertitel des Buches deutet an, wie er dabei vorgeht. Ein Porträt in 5 Verbrechen. In seinem Roman Tanz des Verrats verknüpft der französische Autor Matthias Enard die beiden totalitären Regime in Deutschland, den NS-Staat und die DDR, mit der Geschichte eines gefeierten Mathematikers und eines namenlosen Deserteurs. Und Sinam Maluchi schildert in ihrem Roman Die Perserinnen, wie es Menschen, in diesem Fall vor allem Frauen, ergeht, die vor der iranischen Revolution und der aus ihr hervorgegangenen Theokratie fliehen mussten. Über all dies und noch mehr werden wir sprechen in der kommenden Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Unkontrollierte Schlägerbanden, die Schritt für Schritt ein mafiöses System aufbauen, mit besten Verbindungen in die Politik. Drei Schwestern, die ihren tyrannischen Vater ermorden. Ein junger Mann, der den politisch motivierten Mord an seinem Großvater während der Stalinzeit rekonstruiert. In seinem Buch »Kinder der Gewalt – Ein Porträt Russlands in 5 Verbrechen« zeichnet der Journalist Julian Hans, lange Zeit Moskau-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, ein erschütterndes Bild der alltäglichen Gewalt in Russland, der physischen und der psychischen Gewalt. Einer Gewalt zudem, die sich bis in die höchste Staatsspitze fortsetzt oder genauer eben dort orchestriert wird. Zu dem Buch angestoßen wurde Hans durch den russischen Angriff auf die Ukraine und die damit verbundene Brutalität, wie sie sich zu Beginn des Überfalls im Massaker von Butscha zeigte, bei dem viele Zivilisten willkürlich ermordet wurden. Herr Hans, warum porträtieren Sie Russland ausgerechnet anhand von Verbrechen?
Das Buch ist entstanden nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, nach der russischen Vollinvasion in die Ukraine. Und da haben wir uns alle die Frage gestellt, wie konnte das passieren? Nicht nur von Putin aus, sondern warum waren die Menschen bereit, dabei mitzumachen, bei sowas mitzumachen? Selbst in einer Diktatur kann der Diktator ja nicht alles bestimmen. Er kann vielleicht Kriege erklären, aber ausführen müssen es andere Menschen. Und auch die Art, wie es ausgeführt wird, die Vergewaltigungen, Kriegsverbrechen, Plünderungen in der Ukraine, das alles warf die Frage auf, woher kommt diese Gewalt? Und da schien der Zugang geeignet, das anhand von Verbrechen zu erklären, auch aus dem Grund, weil man damit der Politik ein bisschen entkommt. Also wir haben ja normalerweise in unserer alltäglichen Berichterstattung als Journalisten berichten wir über Russland weitgehend über den Kreml. Und nicht über einen Mordfall, weil es uns nicht relevant erscheint. Und die Russen selbst aber bemühen sich, möglichst nicht über Politik zu sprechen. Aber ein scheinbar unpolitischer Kriminalfall, in dem etwa 3 Töchter ihren Vater im Schlaf töten, der wird über alle Milieus hinaus diskutiert und debattiert. Und daran kann man sehen, welche Rolle Gewalt in dieser Gesellschaft spielt.
Es finden sich in Ihrem Buch ganz unglaubliche Geschichten, etwa die einer Familie, die seit den 1990er Jahren, also seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion, eine ganze Ortschaft terrorisiert und etwa die dort lebenden jungen Frauen nach Belieben vergewaltigt hat. Schließlich korrumpierte diese Bande mit steigendem Reichtum auch die Behörden. Und die Bewohner wollten sich wehren, aber diese Versuche waren lange Zeit vergeblich. Wie ist so etwas möglich?
Das ist einmal zu erklären aus dieser Situation des Zusammenbruchs und der fast völligen Regellosigkeit nach dem Ende der Sowjetunion, ja, in der die alte Ideologie und die alte Gesellschaftsordnung nichts mehr von dem galt. Die Institutionen, die staatlichen Institutionen funktionierten nicht mehr. Polizei und Justiz waren schwach und es war keine neue Ordnung etabliert. In dieses Vakuum von staatlicher Ordnung dringt sehr schnell Gewalt ein und in dieser Form einfach eben dadurch, dass es in dieser Familie eine Gruppe gibt von jungen Männern, die sehr gerne ins Fitnessstudio gehen und Kampfsport trainieren und das dann zu Geld machen. Und das breitet sich, wenn dem nichts entgegengesetzt wird, sehr schnell aus. Das kann man an dieser Geschichte sehr gut beobachten und sie ist auch in gewisser Weise eigentlich so eine Parabel auf die Entwicklung der Russischen Föderation als Ganzes, also wo es damit beginnt, dass erst mit Gewalt sich wenige die großen Wirtschaftsbetriebe unter den Nagel reißen und wie dann nach und nach staatliche Strukturen und kriminelle Strukturen eng zusammenwachsen und es zu einer engen Verflechtung eigentlich von Staat und Mafia kommt.
Wie wirken sich solche Erfahrungen auf das Weltbild der betroffenen Opfer aus?
Das waren für mich tatsächlich eigentlich auch die interessantesten Aspekte an diesem Fall, die Versuche, Widerstand zu leisten gegen diese Ausbreitung dieser gewalttätigen Bande. Da gab es mehrere Versuche. Einmal, dass sich die Bauern in diesem Ort, also das ist eine sehr agrarisch geprägte Region in Südrussland, die sich zusammenrotteten und sich versammelten im Fußballstadion dieser Kleinstadt und sagten, wir lassen das nicht weiter mit uns machen, wir wehren uns und wir klären jetzt mit dieser Bande, wie hier die Dinge geregelt werden, ein für alle Mal. Und sie sind dann aus dem Stadion vor das Haus dieses, ja, das, wie soll man sagen, dieses Paten dieser Bande gefahren und der hat das ganz geschickt gemacht und hat sich da rausgewunden und hat gesagt, meine Leute sind nicht da, lass uns später treffen, wir können uns irgendwie einigen. Und in den folgenden Tagen wurden dann die Beteiligten einzeln aufgesucht, unter Druck gesetzt oder korrumpiert und auf die Seite gezogen, sodass dieser spontane Versuch zu protestieren zersetzt wurde mit einem systematischen, gut organisierten Gewaltstrukturen.
Und wie hat sich dieser Fall in politischer Hinsicht entwickelt?
Ein Bürgermeisterkandidat ist mit dem Versprechen angetreten, die organisierte Kriminalität einzudämmen und damit aufzuräumen. Und der wurde auch gewählt und wurde dann nach wenigen Monaten erschossen. Und dann gibt es schließlich den Versuch der Studierenden der örtlichen Hochschule, Hilfe zu bekommen. Das ist auch das Interessante daran, dass sie denken, hier stimmt wahrscheinlich nur bei uns was im Ort nicht, wenn der Gouverneur unserer Region davon mal erfährt oder wenn die übergeordnete Staatsanwaltschaft davon erfährt, dann müssen die doch was tun. Und die schreiben dann einen Brief an den Gouverneur und die Staatsanwaltschaft, der auch an die Medien kommt, in dem sie die Situation beschreiben und die Drangsalierungen beschreiben, denen sie ausgesetzt sind. Und das Ergebnis ist, dass es eine Ermittlungskommission gibt oder mehrere Ermittlungskommissionen, die am Ende feststellen, es gibt keine organisierte Bande in diesem Ort. Und dann, als die Kommission wieder abgerückt ist, fängt die örtliche Polizei an zu ermitteln und findet doch eine organisierte Bande. Und zwar ermittelt sie gegen die Rektorin der Universität, die ihre Studierenden ermutigt hat, sich zu wehren. Und diese Frau kommt dann in Untersuchungshaft, erleidet 2 Schlaganfälle und ist schließlich Invalidin und landet in der geschlossenen Psychiatrie. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Beispiel für die Erfahrung, die die Menschen in so einer Umgebung machen, dass ihnen niemand hilft, dass diejenigen, die sich widersetzen, umgebracht werden und diejenigen, die auf die Missstände aufmerksam machen wollen, selbst kriminalisiert und verfolgt werden.
Generell herrscht in Russland offenbar eine enorme Verzweiflung und die Menschen richten die auch nicht selten gegen sich selbst. Sie schildern dies am Beispiel eines Verhör- und Folterspezialisten in der seit 2014 russisch besetzten Stadt Donetsk auf dem Gebiet der Ukraine. Sie haben mit einer jungen Frau gesprochen, die eine Nacht lang Opfer dieses Folterers war. Frustration mündet offenbar in Gewalt gegen sich selbst und gegen andere.
Diese Analyse stammt eigentlich gar nicht von mir, das ist das Interessante, sondern die Analyse kommt von Katrin Jenaschewa, die in dieser Nacht das Opfer ist und eine Nacht gequält und gefoltert und erniedrigt wird und hinterher beginnt darüber zu reflektieren, was das eigentlich mit ihr macht und nach Erklärungen sucht für diesen Gewaltausbruch, was auch typisch ist für Opfer von solchen Gewaltausbrüchen, dass man sich hinterher fragt, wie konnte das passieren? Wie kann mir einer sowas antun? Und die dann eben sich erinnert und reflektiert, dass ihr Peiniger in dieser Nacht immer wieder davon gesprochen hat, dass er ein Niemand ist, dass, also er war, muss man dazu sagen, auch betrunken in dieser Situation, dass sein Leben nichts wert ist, dass er betrogen wurde, dass ihm die Russische Föderation einen Pass versprochen hat, dass er aber abgewiesen wurde, als er den bekommen wollte. Und das ist ja eine gesteigerte Form von Angst nochmal. Wenn jemand ein Mensch ist oder der ist jemand, ein Mensch hat soziale Bindungen, eine Familie, Überzeugungen, irgendein Wertegerüst, an dem sich sein Leben orientiert. Und wer niemand ist, der hat nichts zu verlieren, der ist also absolut unberechenbar. Und so jemandem ausgeliefert zu sein, ist nochmal erschreckender.
In Ihrem Buch beschreiben Sie ein Verbrechen, das schon recht weit zurückliegt, nämlich die Erschießung eines einfachen Bauern im Jahr 1938, also zur Zeit Stalins. Dieser Bauer wurde damals absurderweise der Spionage für Japan beschuldigt. Das wurde zwar nachher zurückgenommen, aber der Mann wurde hingerichtet. Und nun versucht der Urenkel dieses Bauern, dieses Verbrechen aufzuklären. Das ist ihm auch gelungen. Und er hat auch die Namen der Verantwortlichen, also derer, die seinen Urgroßvater erschossen haben, identifizieren können. Hilfe vom Staat hat er bei dieser historischen Aufarbeitung aber nicht bekommen. Warum ist der Staat, der russische Staat unter Putin, so sehr gegen die Aufarbeitung der Verbrechen unter Stalin?
Ja, die Antwort darauf ist eigentlich ganz einfach, weil der Staat der Täter war damals. Und seit wann bemühen sich die Täter um die Aufklärung ihrer eigenen Verbrechen? Der russische Geheimdienst FSB sieht sich ja ganz klar in der Tradition des KGB und zelebriert die auch und ist auch stolz darauf. Putin ist ein Zögling, ein Gewächs aus dieser Organisation, aus dem KGB, viele andere in seinem Machtapparat auch. Warum sollte der russische Staat sich darum bemühen, die eigenen Verbrechen aufzuklären? Sie sind eher, wer an dieser Fortsetzung einer ähnlichen Herrschaftsform interessiert ist, über Gewalt, über Zersetzung, darüber, dass man den Menschen Angst einjagt. Das sind ja alles Praktiken, die heute immer noch funktionieren, die an auch alte Erfahrungen der Menschen mit diesen Institutionen knüpfen, mit der Angst vor dem Staat knüpfen. Das ist alles nützlich für den Staat und deswegen hat er kein Interesse, das aufzuklären.
Zum Abschluss die Frage, haben Sie Hoffnung, dass sich in Russland etwas zum Besseren wendet?
Ich glaube, ohne Hoffnung kann man nicht leben. Ich kenne Russland jetzt, in diesem Jahr sind es 30 Jahre, seit ich zum ersten Mal nach Russland gezogen bin für längere Zeit. Und ich habe damals eine sehr rohe und dem Leben und dem eigenen Leben und fremden Leben gegenüber gleichgültige Gesellschaft erlebt. Ich habe damals als Zivildienstleistender gearbeitet in einem Altersheim und mit Obdachlosen. Und es gab überhaupt kein Verständnis dafür, warum man sich für gesellschaftlich benachteiligte Gruppen wie Obdachlose einsetzen soll. Und da hat sich in den 30 Jahren seitdem sehr viel verändert. Es gab eine große Welle, vor allem nach den Massenprotesten 2011, 2012, eine große Welle von sozialem Engagement, wo die Menschen sagten, wenn wir uns politisch nicht einbringen können hier, wenn das gefährlich ist, dann wollen wir wenigstens auf einem anderen Wege was beitragen zu einer menschlicheren Gesellschaft. Die haben Initiativen gegründet zur Unterstützung von Obdachlosen, für obdachlose Tiere, für Waisenkinder, ganz, ganz vielfältig. Also was früher 1994 noch kein Mensch verstanden hat, das gibt es heute fast in jeder Stadt oder gab es in jeder Stadt. Deswegen würde ich sagen, die Hoffnung besteht darin, es gibt grundsätzlich in fast allen Menschen oder in sehr vielen Menschen das Bedürfnis nach einem menschlicheren, friedlicheren, weniger gewalttätigen Zusammenleben. Und es gab einen Staat, der in dieser Zeit immer repressiver wurde und in letzter Zeit ganz gezielt Gewalttätigkeit auch entfesselt hat und Verbote aufgehoben hat, zum Beispiel für häusliche Gewalt, und Gewalt richtiggehend entfacht hat. Deswegen, um die Antwort zu geben auf die Frage, gibt es Hoffnung? Es gibt immer auch die Kräfte, die für ein menschlicheres Zusammenleben sind. Ich glaube aber nicht, dass morgen irgendwie eine friedliche Revolution kommen wird.
Julian Hans war das über sein Buch Kinder der Gewalt, ein Porträt Russlands in 5 Verbrechen. Beck Verlag, 253 Seiten, 18 Euro. Seit über 40 Jahren, seit 1979, hält sich im Iran ein totalitäres islamistisches Regime an der Macht. Dieses gründete von Anfang an auf einem skrupellosen Umgang mit politischen Gegnern und Kritikern, die es durch Todesurteile, maßlose Haftstrafen und Folter bekämpft. Viele Menschen haben das Land inzwischen verlassen, einige bereits vor Jahrzehnten. Doch viele der Geflohenen sind zumindest seelisch weiterhin Gefangene der Geschichte. So stellt es jedenfalls die Autorin Sanaa Maluchi dar, geboren in Teheran, inzwischen in Los Angeles lebend. War es richtig zu fliehen? Wie geht man damit um, dass ein Teil der Familie weiterhin im Iran lebt? Und wie versteht man sich selbst als Mensch zwischen zwei Ländern, wenn nicht gar zwischen zwei Welten? Von Fragen wie diesen handelt ihr Roman »Die Perserinnen«. Gunnar Wendt hat ihn gelesen.
Die Perserinnen, das sind Elizabeth, Shirin, Sima, Bita und Nias. Sie stammen aus einer alteingesessenen, reichen Familie, die zur iranischen Elite gehörte. 5 Frauen, 5 Schicksale, alle miteinander verwandt. Großmutter, Mutter, Tante, Schwester, Tochter, Enkelin, Nichte, also alle möglichen weiblichen Rollen einer Familie. 2 Frauen leben im Iran, Elizabeth und ihre Enkelin Nias, Shirins Tochter. Elizabeths Töchter Shirin und Sima sowie Simas Tochter Bita sind nach dem Sturz des Schahs in die USA emigriert. Was ihnen gemein ist, erklärt Shirin.
Denkt euch diese Iranerin als entfremdet von dem, was sie in ihrem tiefsten Inneren einst war. Eine Erbin jahrtausende alter Kultur und Schönheit. Und dennoch hat sie, diese Frau, niemals echte Macht besessen. Sie war Ehefrau, Mutter, Gehilfin, Hure.
Treffpunkt der 3 in den USA lebenden Frauen ist der berühmte amerikanische Wintersportort Aspen. Jedes Jahr zu Weihnachten verbringen Shirin, Sima und Bita dort ihren Skiurlaub, begleitet von ihren Ehemännern und Shirins Sohn Mohammed. Doch diesmal haben auch Elizabeth und Nias die Reise von Teheran nach Aspen angetreten, sodass nach längerer Zeit erstmalig alle 5 wieder zusammentreffen. Anlass ist ein dramatischer Vorfall. Shirin, die Besitzerin einer Eventagentur, wird nach einem eskalierten Streit mit einem Polizisten der versuchten Prostitution angeklagt. Weil sie als eine der wenigen Frauen im Exil eine richtige Karriere gemacht hat, begegnen ihr die anderen nicht nur mit Bewunderung, sondern auch mit Neid.
Natürlich war hier der böse Blick am Werk, ihre Eifersucht, ihr Wunsch, meinen Erfolg zunichte zu machen.
Trotzdem wollen sie ihre unbequeme Verwandte, die von jeher die Provokation liebt, im Prozess unterstützen, denn sie wissen,
man braucht seine Familie, im Leben und im Tod.
Obwohl die Familienbande stark ist, agiert jede Frau als Einzelgängerin, vor allem Shirin. Sie lotet die Grenzen aus, von denen sie sich eingeschränkt fühlt. Angefangen bei den immer familiären bis hin zu den äußeren, den rechtlichen des Landes, in dem sie nun lebt. Sie lebt wie ein Mensch, der nichts zu verlieren hat. Shirin steht von Anfang an im Mittelpunkt, weil sie aus dem Rahmen fällt. Exaltiert und unkonventionell. Risikofreudig und aggressiv. Eine Protagonistin, die irritiert und ständig für Überraschungen gut ist. Manchmal böse Überraschungen. Doch sorgt sie damit letztlich dafür, dass Menschen, die sich Jahrzehnte nicht gesehen haben, wieder zusammenkommen. Die andere Figur mit einem eigenwilligen Profil, sogar im wahrsten Sinne des Wortes, ist Shirins Mutter Elizabeth. Eine schöne Frau, mit dunklen Augen und einer herrlichen Haarpracht. Nur ihre lange Nase sorgt immer wieder für Spott.
Wenn Elizabeth ein Zimmer betritt, kommt zuerst die Nase rein,
witzelt ihre Schwester. Die Nase wird Elizabeths Zukunft als Ehefrau entscheidend bestimmen, denn sie weiß, dass eine große Nase keine Verehrer, keine Liebe bedeutet. Einzig ihr Vater scheint an ihrem Makel keinen Anstoß zu nehmen. Im Gegenteil. Sie ist sein Liebling und er nennt sie Elizabeth die Große.
Da war sie also. Reiches Mädchen mit großer Nase. Aber sie war nicht allein. Da war auch noch Ali Lufti, der Sohn des Chauffeurs, der seine Existenz in dieser Geschichte Elizabeths Nase verdankt. Denn mit einer kleinen oder auch nur durchschnittlichen Nase hätte Elizabeth im feudalen Iran des Jahres 1941 den Sohn eines Chauffeurs niemals auch nur eines Blickes gewürdigt.
Doch Alis Blick tut ihr gut und vor allem sein Lächeln erweckt in ihr ein bisher unbekanntes Gefühl, das sie zurücklächeln und über das Äußere eines Menschen nachdenken lässt. Wie verhält es sich zum Inneren? Über dieses Verhältnis und über die Bedeutung der Oberfläche in den unterschiedlichen Kulturen wird in diesem Roman immer wieder reflektiert. So heißt es in einem Gespräch über den Unterschied von Teheran und Espen:
Ich muss lachen, weil mir immer erzählt wurde, Amerikaner seien schmutzig. Im Iran herrscht ein Einverständnis darüber, dass tief unter der Oberfläche etwas Wichtigeres liegt, das alles durchdringt. Es ist Jahrtausende alt, älter als der Islam. Hier hingegen hat man sich damit abgefunden, dass letztendlich nur das wirklich zählt, was man sehen kann, was man hören, riechen, schmecken und anfassen kann. Die Oberfläche ist das Einzige, was man kontrollieren, worauf man bauen kann. Also bringt man sie zum Glänzen.
An anderer Stelle erklärt Shirin, warum Schönheit und wertvoller Schmuck für Frauen im Exil von existenzieller Bedeutung sind. Sie will aufräumen mit dem Klischee, es ginge dabei um die Demonstration von Reichtum und Zugehörigkeit zur Oberschicht. Doch nicht Gier und Habsucht sind die Beweggründe.
Je mehr Make-up und Schmuck eine Iranerin trägt, desto tiefer ist ihre Vorstellung von Schönheit, desto abgründiger ist sie, desto größer ihr Schmerz, desto unvereinbarer ihr Inneres und Äußeres. Das ist alles, was es noch an Schönheit in der Welt gibt.
Zurück zu Elizabeth, deren Äußeres nicht dem landläufigen iranischen Schönheitsideal entspricht. Ihr eigener Makel lässt Elizabeth zur Künstlerin werden. Es beginnt damit, dass sie Menschen genau betrachtet, besonders ihre Gesichter, und sie zeichnet. Sie wird zu einer Expertin für Gesichter.
Und in Erwartung all der leeren Stunden, die sich vor ihr ausdehnten, ein Mädchen auf einem Landsitz in Teheran, ganz allein mit ihren Gedanken, begann sie in ihrem Zimmer heimlich Porträts zu zeichnen.
Innerhalb ihrer Familie macht man sich über sie lustig, nennt sie Rembrandt, nicht etwa um sie zu loben, sondern um sie zu beschämen und letztlich zu beleidigen. Doch der Drang, sich künstlerisch zu äußern, ist größer als die erfahrene Kränkung. Elizabeths Ziel ist es, nicht nur das Aussehen eines Menschen darzustellen, sondern auch seinen Geist. Bevorzugtes Modell ist Ali Lufti, der junge Mann aus der Arbeiterklasse, was das Unverständnis ihrer Geschwister auslöst.
Die einsame Stimme des Bleistifts kratzte auf dem Papier.
Wie Elizabeth sein Gesicht und seinen Körper entdeckt und darstellt, gehört zu den gelungensten Passagen des Romans. Sie zeichnete Ali, während er still im Wald saß, und aus Tagen wurden Wochen und aus Wochen Monate und Jahre. Die rätselhafte Beziehung des Paars birgt ein existenzielles Geheimnis, das alle fünf Frauen und ihre Herkunft betrifft und schließlich gelüftet wird. Sanam Maluji lässt ihre Protagonistin ihre jeweilige Lebensgeschichte und Teile der Geschichte der anderen rückblickend aus der Ich-Perspektive erzählen. Da sich die Erzählweise der fünf Frauen kaum unterscheidet, entsteht beim Lesen manchmal eine gewisse Ratlosigkeit bis hin zur Verwirrung. Aus den Puzzleteilen ein Bild zu formen, ist nicht einfach. Hilfreich ist es, dass jedes Kapitel mit dem Namen der Frau überschrieben ist, die im Mittelpunkt steht und aus deren Sichtweise berichtet wird. So lässt sich ein eigener Lektüreweg kreieren, indem man jeder Protagonistin und ihrer Identitätssuche folgt.
Vielleicht bin ich doch zu Hause, wenn nicht konkret an diesem Ort, dann doch im Herzen. Ich lächle sie an, sie lächelt zurück. Ich schließe die Augen. Ein stiller Geist schlängelt sich zwischen uns hindurch, windet sich um unsere Knöchel und schwebt zur nächsten Frau in der Runde. Wie man eigentlich nie wirklich etwas über einen Menschen wissen kann und gleichzeitig alles. Blut, Geschichte, Imperium, Geister.
Gunnar Wendt war das über den Roman »Die Perserinnen« von Sinan Malucci, übersetzt von Katharina Martel. Erschienen ist er im Piper Verlag, hat 448 Seiten und kostet 24 Euro. Eine literarische Reflexion vergangener Regime bietet der französische Autor Matthias Hénard. In seinem Roman »Tanz des Verrats« schildert er die Auswirkungen der nationalsozialistischen Diktatur ebenso wie die des kommunistischen Regimes in der DDR. Dazu konstruiert er seinen Roman um den Mathematiker und überzeugten Kommunisten Paul Heudeber. Ihm widmet sich eine wissenschaftliche Tagung auf einem Ausflugsdampfer. Sie fällt ausgerechnet auf den 11. September 2001, kurz 9/11, jenen Tag, an dem islamistische Terroristen unter anderem zwei vollbesetzte Passagierflugzeuge in die Türme des World Trade Centers in New York stürzen ließen. Die Tagung ist Anlass, das Leben Heudebers und seiner Frau Maya aufzurollen. Parallel zu diesem Erzählstrang installiert Hénard einen zweiten. Der handelt von einem namenlosen Deserteur, der sich unter Todesgefahr aus einem Kriegsgebiet in Richtung Heimat durchschlägt. Seine Identität bleibt unbekannt, offen ist auch, in welchem Krieg er überhaupt gekämpft hat. David Eisermann hat den Roman gelesen. Herr Eisermann, jede Menge Historie, aber auch eine rein fiktionale Geschichte, nämlich die eines namenlosen Deserteurs. Wie funktioniert diese Mischung aus Historischem und Erfundenem?
Ja, es sind wirklich zwei Erzählstränge und in dem einen Erzählstrang, Sie haben das schon angedeutet, da ist der ganz präzise, da erfahren wir die Namen der Figuren, ihr genaues Geburtsalter und ihre Biografien. Und in dem anderen Erzählstrang sind die Protagonisten, es sind zwei, ein Mann und eine Frau, namenlos. Auch ist nicht genau zu erfassen, was für ein Krieg das sein soll, aber nach einer Weile hat man das Gefühl, das könnte Südfrankreich sein, in der Nähe der spanischen Grenze vielleicht, Zeit des Zweiten Weltkriegs, ungefähr. Und ein Esel spielt eine wichtige Rolle als weitere Figur, in Frankreich so wichtig, dass man den Esel auch aufs Titelbild des Romans gehoben hat. Der Esel wird geschützt, verletzt, gejagt, droht verzehrt zu werden. Und wie diese beiden Geschichten, die nebeneinander herlaufen, eigentlich zusammengehören, das ergibt sich dann eigentlich als Ahnung oder Angebot von Matthias Hénard erst ganz am Schluss, als dann bei diesem Kolloquium in Berlin auf der Havel, auf diesem Ausflugsboot, das Beethoven heißt, ganz deutsch, da taucht einer auf mit so einem Namen Isidro Basa, wo man denkt, das könnte der Deserteur von damals sein, der mittlerweile auch ein alt gewordener Mathematiker ist.
Ja, es könnte er gewesen sein. Und lange Zeit ist diese Geschichte zu der um Paul Heudeber, den Mathematiker, parallel gehalten. Die eine Geschichte um Paul Heudeber ist ja konkret. Wir haben sehr viele Namen, sind alle fiktiv natürlich. Auch Paul Heudeber ist eine fiktive Figur. Es gab ihn nicht in der Wirklichkeit. und dann die dieses namenlosen Deserteurs. Wie sehen Sie den Zusammenhang zwischen diesen beiden Geschichten? Was motiviert den Autor oder mag ihn motiviert haben, einen Anonymus gewissermaßen eingefügt zu haben?
So deutsch das Thema zu sein scheint, also dieses vorrangigen Erzählstrangs über Paul und seine Frau Maja und die Tochter Irina, die dann die Familiengeschichte ihrer Eltern erforscht, vor allen Dingen auch die Zeit vor ihrer Geburt. So französisch finde ich, doch ist die Idee, hier einen Roman d'idée oder wie die, mit einem alten französischen Ausdruck, eine Conte-Philosophique, eine philosophische Erzählung zu erzählen. Es geht Mathias Sénard um eine Erzählung über das 20. Jahrhundert. Und zwar in seinen Hoffnungen, in seinen Brüchen, in seinen schrecklichen Enttäuschungen, wie es eben so eine, bis in die Verästelungen des wissenschaftlichen Milieus, das sind ja alles Forscher, die da treffen oder Angehörige der Forscher.
Auf der Tagung.
Und wie es diese Familien geprägt, beeinflusst und eben auch deformiert hat, diese Schicksale. Das ist eigentlich seine Idee. Ich schreibe einen, hat er auch gesagt in einem öffentlichen Gespräch, ich wollte einen Roman über das 20. Jahrhundert schreiben. Und das lässt er eben an diesem Tag, 9/11, dem 11. September 2001, lässt er das 20. Jahrhundert enden. Und gleichzeitig ist es eine Spannungsgeschichte, weil wir nach und nach eben den Verrat entdecken. Irina ist Historikerin von Beruf, Spezialgebiet. Übrigens die Geschichte der arabischen Mathematik, also die großen Leistungen der arabischen Mathematiker, orientalischen Mathematiker im Mittelalter. Und ihr Vater hat sich dafür nie interessiert, hat sie auch nicht besuchen wollen, aber ihre Mutter hat sie dann in Kairo besucht, hat sich aber für ganz andere Dinge interessiert. Und sie hat lange Zeit Abstand zu den Eltern genommen und jetzt aber im Alter, wir erleben sie erst so in ihren 50ern und dann zum Schluss, ganz normal, gibt es nochmal aus der Gegenwart, in der Zeit des Ukraine-Kriegs, da sind wir in unserer Gegenwart, gibt es noch einmal eine Schlussentwicklung, wo wir sie dann mit der Stasi-Akte ihrer Mutter sehen, wie sie sich auf den Weg macht in dieses Lager Buchenwald, in dem ihr Vater schreckliche Jahre verbracht hat.
Ja, dieses 20. Jahrhundert, das Sie ansprachen, ist ja ganz überwiegend ein deutsches, denn es geht um den deutschen Paul Heudemer, nicht nur Mathematiker, sondern eben auch, wir hatten es eingangs, überzeugter Kommunist, der ja dann auch nach Kriegsende in der DDR freiwillig aus freien Stücken, aus Überzeugung gelebt hat, während seine Frau Maja dann nach Deutschland, Westdeutschland gegangen ist. Und so ist das eben auch eine Geschichte einer Trennung aus vielleicht ideologischen Gründen. Wie sehen Sie dieses spezifisch deutsche Jahrhundert abgebildet?
Das hat mich wirklich fasziniert, weil ich noch nie einen französischen Roman über so ein deutsches Thema gelesen habe. Das erinnert mich an Bücher von Eugen Ruge, von Marion Brasch. Und was das Französische daran unter anderem ist, dass es eben nicht so deutsch klingt wie bei Ruge oder so, wenn man also diese Generation erlebt hat oder dieses Milieu, den Duktus. Er schöpft auch nicht wie Uwe Tellkamp im Turm aus einer Familiengeschichte einen ganzen Kosmos. Er ist sehr knapp, das ist kein langes Buch, das liest sich schnell. Aber es ist eben so, dass er uns erzählen will, deshalb heißt das Buch eigentlich ganz elegant Tanz des Verrats. Der wird wirklich getanzt. Es gibt wirklich eine Szene am Schluss, wo der Tanz des Verrats getanzt wird. Ein Tanz, in dem sich alles enthüllt, in dem sich alle Geheimnisse, die man verborgen hat, verbergen wollte, zeigen, ohne dass man es aussprechen muss. Ja, sehr diskret, sehr vielleicht französisch. Aber der Verrat ist eben der, dass ausgerechnet der Paul, der Kommunist, der im Lager war, er ist der Treueste. Er hält seinen Freunden stärker die Treue als der Partei. Und Irina muss entdecken, dass die geliebte Mutter Maja, die so alle fasziniert hat, eine Politikerin in der Bundesrepublik, dass sie am Ende eben vielfach Verrat begangen hat. Dass sie Pol schon in der Immigration und im Untergrund verraten hat und dass sie ihn später verraten hat. Und vielleicht auch ihre Tochter Irina verraten hat.
Das ist die in gewisser Weise ja auch nihilistische Grundstimmung dieses Romans, die sich, so habe ich es gelesen, auch spiegelt eben in diesem Attentat 9/11. Dschihadisten lassen Flugzeuge stürzen in das World Trade Center in New York. Und damit endet der Roman ja zwar nicht abrupt, aber das ist gewissermaßen der letzte oder vorletzte Punkt der Gegenwart. Danach kommt eben noch, Sie hatten es erwähnt, der Ukraine-Krieg. Also das 20. Jahrhundert endet in einem desaströsen 21. Jahrhundert. Sie hatten eben gesagt, dieser Roman lese sich auch als Conte-Philosophique, also als eine philosophische Erzählung. Würden Sie diesen Roman angesichts dieses Endes, das ja in Zerstörung endet, auch die Tagung endet, im Chaos,
in der Auflösung,
Auflösung aufgrund dieser Nachricht 9/11, Würden Sie sagen, dieser Roman endet in einem Nichts oder illustriert ein Nichts, in dem wir uns jetzt als Gesellschaften des 21. Jahrhunderts befinden? Fragezeichen?
In einer Ernüchterung vielleicht über den verhängnisvollen Charakter dieses 20. Jahrhunderts, der sich einem da enthüllt. Aber es ist eben eine spannende Erzählung, wenn man sich bereit ist, auf diese französische Sicht der Dinge, die alles genau benennt, Parteizugehörigkeit, Lebensalter und so weiter benennt, ohne jetzt über Stimmungen oder Bilder uns etwas zu suggerieren. Wenn man sich darauf einzulassen bereit ist, dann ist es eine faszinierende Auseinandersetzung, gerade mit diesen deutschen Aspekten des 20. Jahrhunderts. Und ich muss sagen, ich habe, als ich Mathias Sénard begegnet bin im Literaturhaus Bonn, ich habe nie einen französischen Autor getroffen, der so gut auf Deutsch, so charmant sein deutsches Publikum anzusprechen weiß. Also er ist sehr kenntnisreich, aber er hat natürlich als jemand, der, er sagt, Deutsch war meine erste Sprache, die erste Fremdsprache, die ich gelernt habe, der also sein Leben lang mit deutscher Sprache und Kultur zu tun gehabt hat, aber er hat einen Blick doch von außen. Wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen, dass es eben keine deutsche Innenansicht ist, dann ist das ein sehr lesenswerter Roman.
David Eisermann war das über Mathias Sénard, Tanz des Verrats. Aus dem Französischen übersetzt von Holger Fock. Der Roman ist erschienen bei Hansa Berlin, hat 265 Seiten und kostet 25 Euro.
Ich hätte auf dieser Straße sterben wollen oder auf der ums Eck. Aber der Wachmann erlaubt es nicht. Du brauchst nicht zu bitten. Im Koffer sind keine richtigen Sachen. Ich habe für die Reise gepackt, wie man eben packt für eine Reise ans Ende der Tage. Nur Schlüssel und Briefe, Fotos, eine Brosche und Geld. Kein richtiges Geld, bloß ein paar Scheine. Wir ziehen durch den Sommerstaub wie durch Asche. Umgehen Krater, Körper und Spuren von Unrat. Sie kamen ins Haus, befahlen, alles Wertvolle zu nehmen. Ich nahm eine warme Decke, etwas Brot, etwas Wasser, und der Esesmann, pockennarbig, warf einen verächtlichen Blick ins ärmliche Zimmer, das plötzlich ins Nichts sank, für immer. Und jetzt gehe ich für immer und verstehe und sehe uns ausgeliefert im Schillern eines grellen Lichts. Ich hätte auf dieser Straße sterben wollen und weine deshalb nicht. Und den Koffer stelle ich auf dem Pflaster ab. Ich trage nur meinen Namen. Ich bin Rachel.
Eine Stimme, die mögliche Stimme eines Opfers. Eines unter den rund 33.000 jüdischen Männern, Frauen und Kindern, die die Nationalsozialisten am 29. und 30. September 1941 in die Schlucht Babin Jar bei Kiew trieben und dort erschossen. Was mochten die Opfer gedacht, was empfunden haben, als sie sich auf ihren Marsch in Richtung der Schlucht machten? Die Lyrikerin Mariana Kianowska hat es gewagt. In Babin Jar, Stimmen, hat sie in 65 Gedichten versucht, die letzten Momente im Leben derer einzufangen, die an jenen beiden Septembertagen ihrem Tod, ihrer Ermordung entgegengingen. Aus einem der Gedichte hörten wir gerade einen Auszug. Aber lassen sich diese Momente überhaupt einfangen? Das Empfinden der Opfer ist unbekannt. Niemand weiß, was tatsächlich in ihnen vorgegangen ist. So entwirft Kianowska fiktive Äußerungen. Gedanken, Stimmfetzen, Assoziationen, die den Opfern durch den Kopf gegangen sein könnten. So wird ihr Band zu einer kühnen, aber doch möglichen Annäherung an die Todgeweihten.
Weine im Gehen, schaue mich um, weine weiter. Weine im Gehen, öffne den Tränen die Pforte. Weine im Gehen, sehe nichts und nirgends, nur Menschen, nur Masse. Und Tränen des Tröstens, Tränen des Läuterns, Tränen der letzten Gunst, Tränen des Betens und Vergebens, Tränen fluten. Etwas ist entzwei in dieser und der anderen Welt.
So könnten Menschen kurz vor ihrer Ermordung in Babinia empfunden haben. Auf jeden Fall ist der zweisprachig gehaltene Band eine bedrückende Auseinandersetzung mit einem entsetzlichen Verbrechen, historisch eingebettet durch das kenntnisreiche und behutsam sensible Nachwort der Übersetzerin Claudia Date. Der Band ist bei Surkamp erschienen, hat 155 Seiten und kostet 24 Euro. Konzentrationslager, systematisches Aushungern, Menschen durch tödliche Grenzanlagen an der Freiheit hindern. Furchtbar sind die Methoden, mit denen sich totalitäre Regime Millionen Menschen gefügig machen und ihrer Politik unterwerfen. Die amerikanische Historikerin Anne Applebaum ist die Chronistin dieser Verbrechen. In Büchern über den sowjetischen Gulag, den sogenannten Eisernen Vorhang und den Holodomor, die von den Sowjets absichtlich herbeigeführte Hungersnot in der Ukraine in den frühen 1930er Jahren, zeichnet sie die Mechanismen totalitärer Gewalt nach. Die Beschäftigung mit diesen Verbrechen mag auch familiäre Ursprünge haben. Anne Applebaum, einer US-amerikanischen jüdischen Familie entstammend, lebt seit 2006 in Polen, dessen Staatsangehörigkeit sie neben der US-amerikanischen ebenfalls besitzt. Dieses Jahr wird sie mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Die Auszeichnung nimmt sie im Oktober in der Frankfurter Paulskirche entgegen. In wenigen Tagen erscheint im englischen Original ihr neues Buch Autocracy Inc. – The Dictators Who Want to Run the World. Darin zeichnet sie das Bild der gegenwärtigen Autokratien. Diese würden nicht mehr von einem einzigen Diktator gestützt, sondern von ausgeklügelten Netzwerken. Sie setzen sich aus kleptokratischen Finanzstrukturen, Überwachungstechnologien und professionellen Propagandisten zusammen, die über mehrere Regime hinweg operierten, von China über Russland bis zum Iran. Korrupte Unternehmen in einem Land machten Geschäfte mit korrupten Unternehmen in einem anderen, so Applebaum. Die Polizei in einem Land könne die Polizei in einem anderen bewaffnen und ausbilden. Und Propagandisten teilten Ressourcen und Themen und verbreiteten die gleichen Botschaften über die Schwäche der Demokratie. Applebaums Buch wird am 23. Juli im Verlag Doubleday erscheinen. Es hat 224 Seiten und kostet 27 Dollar. Je nach Tageskurs sind das 20 bis 21 Euro. '89 zerbrach die DDR. Ein Jahr später kam es zur sogenannten Wiedervereinigung. Bundeskanzler Helmut Kohl versprach den Ostdeutschen blühende Landschaften. Doch bald zeigte sich, dass die Spaltung zwischen West- und Ostdeutschland größer war als gedacht und alle Bereiche der Gesellschaft betraf. Ein Nährboden für die politische Rechte. Längst ist die AfD in Ostdeutschland fest verankert. Bei den kommenden Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen droht sie zur stärksten Kraft zu werden. In letzter Zeit sind einige Bücher erschienen, die sich literarisch-essayistisch mit dem Demokratieverständnis Ostdeutschlands vor dem Hintergrund seines autoritären Erbes beschäftigen. So hat die Historikerin Christina Morina für ihr Buch »Tausend Aufbrüche« gerade den Deutschen Sachbuchpreis erhalten. Darin untersucht sie das Demokratieverständnis in Ost- und Westdeutschland. Terry Albrecht hat einige der Bücher gelesen und mit den Autorinnen und Autoren gesprochen, die sich mit dem autokratischen Erbe in Ostdeutschland seit dem Ende der DDR beschäftigen.
Da bin ich noch. Mein Land geht in den Westen. Und unverständlich wird mein ganzer Text.
Mit diesen Zeilen aus seinem Gedicht »Das Eigentum« läutet der Schriftsteller Volker Braun das Jahr 1990 ein, als die DDR, sein Land, der Bundesrepublik beitrat. Zwei politisch und gesellschaftlich sehr unterschiedlich geprägte Staaten vollzogen am 3. Oktober 1990 die sogenannte Wiedervereinigung. Ein Transformationsprozess, vor allem für Ostdeutschland, begann, den der Soziologe Steffen Mau in seinem gerade erschienenen Buch »Ungleich vereint« als gescheitert bezeichnet.
Transformationsprozessen, sie funktionieren immer dann sehr, sehr gut, wenn die Leute sich selbst in einer aktiven Rolle dieses Transformationsprozesses sehen, wenn sie selber Verantwortung übernehmen, wenn sie selber die Möglichkeit haben, eigene Fehler zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen. Aber wenn das eben Transformationseliten aus dem Westen machen, dann noch mit der sogenannten Bush-Zulage häufig, ne, also ein Einkommenszuschlag, um da überhaupt hinzugehen, das hat man auch gar nicht so stark hinterfragt.
Mau spricht von bleibenden Unterschieden. Und das auf allen Ebenen. Wirtschaft, Politik, Mentalität und Identifikation. Und von einer Verknöcherung tragender Elemente der Gesellschaft in Ost und West und einer Fortschreibung der Unterschiedlichkeiten. Stand 2024. Gesellschaftliche Beschädigungen zeigt auch die Schriftstellerin Anne Raabe in ihrem Roman »Die Möglichkeit vom Glück« auf. Im Buch der 1986 in Wismar geborenen Autorin erfährt die Hauptfigur Stine Lieblosigkeit und gesellschaftliche Gewalt, deren Strukturen auf zwei Diktaturerfahrungen, Nationalsozialismus und DDR, zurückgehen. Raabe erzählt von autoritären Traumata, den gesellschaftlichen Verschwiegenheiten, die ihre Generation im Nachwendedeutschland prägten. Stine wurde dazu erzogen, still zu sein.
Mutter, das Gericht, vor dem ich todesängstig saß. Vater, der schwieg und duldete, vielleicht auch gut hieß, dass dieses Mädchen, das so gern an seiner Hand lief und sich so sehr wünschte, dass er es beschützen würde, dass dieses Mädchen vor ihm zerbrach.
In ihrem Buch erzählt Anne Raabe von Verdrängung und nostalgischer Verklärung der Elterngeneration.
So war es auch 89, dass man Schwierigkeiten hatte, über die DDR-Vergangenheit, die eigenen Verwicklungen zu sprechen. Und natürlich auch viel zu tun hatte in dieser Transformationszeit, was auch wenig Raum gab für Auseinandersetzungen.
Raabe steht für eine junge Schriftstellergeneration, die sich auf den Weg gemacht hat, sich mit der eigenen Geschichte, den Fragen, wie es zu den wachsenden gesellschaftlichen Verwerfungen kommt, literarisch auseinandersetzen. Ihre Forderung, die sie im Namen ihrer gleichaltrigen Protagonistin stellt, lautet:
Schluss mit dem Schweigen, sagen, wo man herkommt, was man möchte, wo man hin will. Sich mit sich selber auseinandersetzen.
Ganz anders verhält es sich bei der Schriftstellerin Jenny Erpenbeck, die, in der DDR aufgewachsen, die Wende 89 als junge Erwachsene erlebte und deren Familie politisch im System der DDR verankert war. In diesem Jahr mit dem International Man Booker Prize ausgezeichneten Roman Kairos beschreibt sie die Instrumentalisierung von Schuld in der Beziehungsgeschichte eines Paares und darüber hinaus im Staatssystem der DDR und verweist so auf die Folgen, die die Geschichte für das vereinte Deutschland hat. Eindringlich skizziert sie die Verlorenheit ihrer Protagonistin Katharina zwischen Opposition und Anpassung am Ende der DDR.
Zum Beispiel diese Beschreibung des 7. Oktober 1989, kurz vorm Mauerfall. Da gibt es so eine Szene hier auch in dem Buch, die spielt zwischen einer Opernaufführung in der Staatsoper. Dann geht die Hauptfigur raus, sieht eine Tribüne, an der noch gehämmert wird für die Feierlichkeiten zum Geburtstag der Republik. Das ist irgendwie auch nicht so das Richtige. Und dann gerät sie in die Hedwigskathedrale und erlebt da so einen oppositionellen Gottesdienst mit. Und auch der ist irgendwie nicht der Ort, wo sie sich richtig fühlt. Und diese Verlorenheit in diesem merkwürdigen Dreieck aus Kunst, Politik und Kirche, also das ist so eine Sache gewesen, die hatte ich wirklich vollkommen vergessen.
Dass dieses Gefühl der Verlorenheit auch 35 Jahre nach der Wende 89 noch eine große Rolle für das Selbstbewusstsein vieler Ostdeutscher spielt, hat viel mit dem Versagen demokratischer Prozesse im Vereinigungsprozess zu tun, sagt der Soziologe Steffen Mau. In Ungleich vereint fordert er daher basisdemokratische Formate wie Bürgerräte in Ostdeutschland, wo die Abneigung gegenüber traditionellen Parteien besonders hoch ist und der Zuspruch der AfD wächst.
Und da halte ich sozusagen die Bürgerräte eigentlich für eine ideale Form. Und sie sind eigentlich vollständig immun gegenüber allen Vorwürfen, die man jetzt ja auch oft auf der Straße und anderswo hört. Da kommen Leute wirklich aus der Mitte der Gesellschaft und setzen sich zusammen und versuchen, bestimmte politische Probleme, Aufgabenstellungen zu lösen.
Die Historikerin Christina Morina hat für ihr Buch 1000 Aufbrüche, die Deutschen und ihre Demokratie seit den 1980er Jahren, Selbstzeugnisse, Bürgerbriefe und Petitionen an staatliche Organe in beiden deutschen Staaten erforscht und dabei die Grenzen der westdeutschen Liberalisierung ebenso wie die Vielfalt der ostdeutschen Demokratisierungsversuche insbesondere im Jahr 1989-90 festgestellt. Wie Mau kommt sie in ihrer Studie der Demokratiegeschichte von unten zu dem Schluss, dass es ein gestiegenes Ostbewusstsein in den neuen Bundesländern gibt, das zur Abkehr von den Altparteien geführt hat. Wobei sie sich über falsche Aussagen in den Medien wie »Der Osten hat AfD gewählt« ärgert.
Routinemäßig werden zugespitzt und zusammengefasst, wo ein Bild entstanden ist über die Jahre hinweg, das sehr, sehr fest sitzt, dass der Osten ein Problem ist oder ein Problem hat.
Auch die in Frankfurt an der Oder geborene und in Bielefeld lehrende Morina beschreibt Partizipation, Teilhabe jenseits der Parteien am gesellschaftlichen Leben als vordringliche Aufgabe. Und zwar in Ost und West. Sollte diese Aufgabe gelingen, könnte auch die letzte Zeile aus dem Gedicht »Das Eigentum« von Volker Braun nicht nur Ausdruck einer Hoffnung aus dem Jahr 1990 sein, sondern ein Stück Realität heute werden.
Wann sage ich wieder mein und meine alle?
Terry Albrecht war das über das autokratische Erbe der ehemaligen DDR. Die Angaben zu allen Titeln dieser Sendung finden Sie im Internet, Stichwort WDR 3, Gutenbergs Welt. Oder rufen Sie bei Fragen zu Titeln dieser Sendung unser Hörertelefon an. 0221 für Köln und dann 56789 und dreimal die 3. Das war Gutenbergs Welt. Am Mikrofon verabschiedet sich Kersten Knipp.